Hallo und herzlich willkommen beim Talk Recht auf Remix. Wir haben Leonard Dobusch, der an der FU Berlin zu Urheberrecht forscht, außerdem auf netzpolitik.org bloggt und bei der digitalen Gesellschaft aktiv ist und eben die Kampagne Recht auf Remix da macht. Und wir haben Moritz Jacobs, der ein Medienprogrammierer, Mediendesigner ist und im Rahmen auch seiner Masterthesis an Recht auf Remix arbeitet und das weiterentwickelt und konzipiert. Das ist großartig. Danke, dass ihr beide da seid. Ich freue mich, dass immer noch Leute reinkommen. Sucht euch schnell Plätze. Wenn neben irgendjemandem hier noch ein Platz frei ist, hebt eure Hand, damit die Leute, die reinkommen, auch noch einen Platz finden können. Genau, und jetzt übergebe ich an Leonard euer Applaus.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Gelegenheit, heute über dieses Thema zu sprechen. Versteht man mich? Lauter? Ja, Mikro habe ich. Okay, jetzt geht's. Was da jetzt schon in Dauerschleife lief, seit 5 Minuten, werden die allermeisten hier wahrscheinlich kennen. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus einer Videoserie, die im Internet eigentlich schon jetzt so seit 2 Jahren circa für Furore sorgt und immer wieder geshared wird. Die nennt sich Everything is a Remix und die hat der Kirby Ferguson, ein Videoartist aus New York, zusammengestellt. Der hat damit mit dieser Serie sich so einen guten Ruf erarbeitet, dass er darin im Anschluss dann begonnen hat, auf Kickstarter für sein nächstes Projekt This is not a conspiracy theory Geld zu sammeln. Ich bin einer seiner Supporter. Irgendwie hat ihm das aber scheinbar nicht so viel Spaß gemacht, zumindest ist das immer noch nicht abgeschlossen und den Film gibt es nicht. Dafür hat er inzwischen aber sich selbst geremixed, also er hat Everything is a Remix geremixed und weitere Versionen gemacht, zum Beispiel Everything is a Remix, die Matrix Edition und Everything is a Remix, die iPhone Case Study Edition. Kann man alles nachsehen. Warum haben wir das an den Anfang gestellt? Also einerseits darum, weil damit natürlich irgendwie etwas verbunden ist, nämlich so der Gedanke, wir leben in einer Remix-Kultur und ganz viel, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, ist irgendwie Remix. Ganz und war immer schon vielleicht Remix und ist ein sehr breites Phänomen, das nicht nur auf Musik beschränkt ist, etc. Wir haben es aber auch deshalb darauf getan, zum Einstieg, weil wir das auch ein bisschen in Frage stellen wollen. Also wenn wir diesen Spruch Everything is a Remix ernst nehmen, beziehungsweise wenn wir den in Kontext setzen zu unserer Initiative und zu dem Titel dieses Vortrags, und der Titel dieses Vortrags ist ja Recht auf Remix, dann ist ja die Frage, macht das überhaupt Sinn? Wenn alles ein Remix ist, wenn everything is a Remix, kann man dann überhaupt sinnvoll ein Recht auf Remix fordern? Also wenn sowieso ich keine andere Kunst und Kultur machen kann, die keine Remix-Kultur ist, warum geht dann der Verein Digitale Gesellschaft e.V. her und wendet durchaus einen nicht unbeträchtlichen Zeit der ehrenamtlichen Ressourcen, Zeitaufwand da auf, um in diesem Bereich aktiv zu sein. Also, und prinzipiell muss man natürlich sagen, hat Kirby Ferguson mit seiner Serie schon recht. Wenn man Remix weit versteht, als Rekombination von Ideen, die schon da sind, dann ist alles, was irgendwie im Kunst- und Kulturbereich passiert, auf irgendeine Art und Weise Remix. Das Problem beginnt aber, wenn man in den Bereich des Rechts reingeht. Denn rechtlich ist keineswegs jeder Remix gleich. Also wenn man sagt, Menschen sollen vor dem Recht gleich sein, für Remix gilt das auf keinen Fall. Und besonders problematisch sind vor dem Recht solche Remix-Formen, bei denen man das Original im Remix, in der neu geschaffenen Remix-Werk als solches erkennt. Insbesondere dann, wenn man Teile des Originals in diesem Remix-Werk verwendet. Also wenn wir jetzt uns mit der Frage Recht auf Remix beschäftigen, dann geht es uns vor allem um solche Formen von Remix, die zwar dank neuer Technologien leichter und einfacher und kostengünstiger erstellbar und verbreitbar sind als jemals zuvor, rechtlich aber so problematisch sind wie eh und je. Und wir definieren Recht auf Remix auf unserer Seite so, also nicht Remix als im engeren Sinn, wenn man so will, im Unterschied zur klassischen Neuschöpfung, wo das Alte bis zur Unkenntlichkeit in den Hintergrund rückt, ist bei Remix als Kulturform im engeren Sinne es so, dass das Alte im Neuen kenntlich bleibt. Also Remix ist eine kreative Kopie, wo das Kopieren erkennbar bleibt. Und wir würden auch sagen, it's not a bug, it's a feature. Also das, was Remix, ganz viele Remix-Werke, auch diese Remix-Serie, die der Kirby Ferguson gemacht hat, interessant macht, ist genau das, dass man im Remix-Werk das Original erkennt, dass es da ein künstlerisches Spannungsverhältnis gibt, das entsteht aus der Auseinandersetzung mit dem Original, das als solches erkennbar bleibt. Das Problem ist aber, aus Perspektive des Copyrights oder des Urheberrechts, wird so diese Art von Remix, wo das Original erkennbar bleibt, als Bug behandelt. Ja? Also das Urheberrecht sagt, aber wieso machst du es nicht neu? Oder im schlimmsten Fall, wenn du einfach samplest, wieso spielst du es nicht selber neu ein? Und sagt er sozusagen, die Leute, die das einfach übernehmen, wo das Original erkennbar bleibt, das ist irgendwie nicht ganz so ernst gemeinte Kunst, das ist die Schöpfungshöhe ist geringer und hier haben wir es irgendwie eher mit einem Fehler zu tun. Um kurz zu erklären, wie es dazu kam, möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also so eine kurze Geschichte des Remix, wenn man so will. Ursprünglich kommt der Begriff des Remix aus der Musik. Auch damals waren es neue technologische Möglichkeiten, die dazu geführt haben, dass neue kreative Praktiken entstanden sind. Los ging es mit Tonbandcollagen. Hören wir mal kurz rein. James Tenney hat eine Collage Number One, er nannte sie Blue Suede. Ist eine Tonbandcollage auf Basis von Blue Suede Shoes von Elvis Presley. Ja, durchaus eher Avantgarde, würde ich sagen. Das Spannende ist, also wir sehen, das war 1961 und wir wissen ja aus unserer eigenen Erfahrung, sobald so eine neue Kulturpraxis und eine neue Technik da ist, sofort, kaum dass die überhaupt gibt und noch bevor sie verbreitet ist, ist die GEMA da, beziehungsweise vor Gericht. Das war halt damals dann auch so. Die juristische Geschichte des Remix zum Beispiel in Deutschland begann eigentlich damit, dass die GEMA geklagt hat, weil sie ihre Royalties in Gefahr sah durch die weite Verbreitung von Tonbandgeräten. Und interessant ist, dass auch damals bereits der bürgerrechtliche Aspekt von urheberrechtlichen Auseinandersetzungen sichtbar wurde. Das kann man hier sehr schön sehen in diesem Artikel. Ja, doch, ja, kann man. Nicht. Okay,
Remix.
Also was man hier nicht lesen kann, ist, dass hier steht. Gut.
Dieser Übergang hat.
So. Ja. It's not a bug, it's a feature, genau. Also, was man nicht sehen kann, ist, dass die GEMA, und es gab dann ein Urteil, das wirklich das vorgesehen hat, dass Groß- und Einzelhändler verpflichten sollte, wenn sie Geräte, also wir reden von Tonbandgeräten, abgeben, beim Verkauf an den Letztabnehmer, ja, dessen Personalausweis zu verlangen und Ausweisnummer, Name, Anschrift, Kaufdatum in einem Revers des Erwerbers einzutragen. Das von der GEMA zu stellende Formular muss dann binnen eines Monats an die GEMA übermittelt werden. Ja. Also das war damals Rechtsprechung, wenn man so will. Klarerweise ging es damals natürlich auch vor allem um unautorisierte und unkontrollierte Verbreitung. Die Tonbandcollagen waren halt doch noch nicht so das Massenphänomen, aber das war natürlich auch eine Möglichkeit, wie da Urheberrechtsverletzungen vielleicht möglich gewesen wären. Nächstes Beispiel in der Reihe, aber immer noch nicht zum Durchbruch für den Remix, kann man sagen, waren die Beatles. Wir haben ja hier auch draußen einen Space, der heißt Revolution Number 9. Die Beatles hatten eben auf ihrem White-Album einen Track, Revolution Number 9. Das, wenn man das nachschaut, was das sein soll, weil vom Hören kann man es nicht erkennen. Es ist eine Soundcollage, die ein Klangbild der Revolution darstellen sollte. Hören wir da auch 10 Sekunden rein. Ja, also auch diese frühen Remixformen, selbst die Beatles, in dem Fall angeblich war Paul McCartney dagegen, das Ganze aufs White-Album mit draufzunehmen, auch das eher im Bereich Avantgarde-Kunst, das heißt auch, dass eben das vor allem schon Lennon und Yoko Ono gemacht hätten. Den echten Durchbruch hat Remix und auch der Bezeichnung Remix dann erst mit Aufkommen des Samplings geschafft, wenn man so will. Ab Mitte der 70er Jahre, wie dann im Hip-Hop es so richtig losging, wenn man so will. Also Kenner werden wissen, was das jetzt ist. Also Boom Blaster. das kam halt dann natürlich aus der DJ-Kultur raus, hat man dann aber durchaus auch mit reingenommen. Und im Laufe der 80er Jahre wurde Sampling, also man kann sagen, es war die goldene Zeit des Samplings. Die Beastie Boys haben damals ihr Album Paul's Boutique veröffentlicht, ein Album, wo sie über 300 Samples in einem Album mit verwurstet haben, wenn man so will. Das hat sich auch ziemlich gut verkauft. Ich werde darauf zurückkommen, nochmal auf dieses Beispiel. Das Problem war allerdings, in der Phase, wie durch den Hip-Hop, Sampling und Remix-Kultur auch, kommerziell interessant wurde, ja, in der Phase begannen dann so wirklich die rechtlichen Probleme. Also solange das Ganze Underground, Avantgarde, Nischkunst war, hat sich eigentlich niemand viel dafür interessiert. Kaum konnte man aber mit Samples von Stücken irgendwie auch Geld verdienen, kaum war das der Fall, kamen auch die rechtlichen Probleme. Los ging es zum Beispiel mit einem Album von The Jams, die haben auch quer durchs Gemüsebeet gesampelt, wie das halt damals üblich war. Und ihr Album, das hieß 1987, erschien im selben Jahr, Untertitel What the Fuck is Going On, haben sie eben vieles verwendet. Und es gibt immer so einzelne Künstler, die da besonders kritisch drauf schauen. Was ich niemandem empfehlen würde, wäre ABBA zu samplen. Die sind da extrem vorsichtig und die haben leider den Fehler gemacht, haben ein Stück von ABBA damit reingenommen. ABBA hat sie dann verfolgt rechtlich und sie mussten alle unverkauften Exemplare ihrer Platte einstampfen lassen. Da noch mal kurz reingehört. Ja, gut, also wir machen ja kein Hip-Hop-Seminar. So richtig zum Ende kam das goldene Alter, das goldene Zeitalter des Remix dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in der Auseinandersetzung rund um das Album von Biz Markie. Er hat in seinem Album Just a Friend nämlich ein Stück von Gilbert O'Sullivan, einem mir zuvor völlig unbekannten Kunstschaffenden, hergenommen. Das Stück hieß Alone Again Naturally und hat sogar zuerst nachgefragt, ob er denn das Sample verwenden könnte. Und der Gilbert O'Sullivan hat ihm zurückgeschrieben, das weiß ich nicht, schick mir mal vor den Track, dann entscheide ich. Ja, Biz Markie schickt ihm den Track, das war ihm so ein Spaß-Rap eher. Und Gilbert O'Sullivan fand, nee, also das finde ich nicht cool, hat ihm untersagt, was macht Biz Markie, ich veröffentliche trotzdem. Das war ein Fehler. Was passiert ist dann nämlich, es gab ein Urteil von dem District Court und das hat wirklich die Remix-Praktiken komplett verändert. Also ab dem Zeitpunkt war es klar, es wurde teurer, es wurde aufwendiger und es konnte eben wirklich die Veröffentlichung von CDs verhindern, wenn man die Rechte nicht geklärt hatte. Und ab dem Zeitpunkt kann man auch nachvollziehen, wie im Hip-Hop-Bereich die Anzahl der verwendeten Samples zurückgeht und wie sich auch das Repertoire der Stücke, die gesampelt werden, verschiebt. Also es gibt Leute, die auch untersucht haben, dass zum Beispiel dann nur noch Dinge gesampelt werden, die im selben Label erschienen sind, weil dort das Rechteklären nicht so teuer und nicht so kompliziert ist. Ja? Also es hat auf jeden Fall da ab dem Zeitpunkt größeren Einfluss auch auf die künstlerischen Praktiken gehabt. Der Gilbert O'Sullivan hat 20 Jahre später dann nochmal selbst rückblickend auf diese Entscheidung gesagt, vielleicht, das ist recht leise. Hört man das? Okay, kann man nicht hören. Also was er auf jeden Fall sagt ist, I'll go to my grave defending the song, making sure it's never used in a comic scenario. Ja, also so hat er das für sich gerechtfertigt. Es darf auf keinen Fall passieren, oder das möchte ich einfach nicht, dass mein Song irgendwie in so parodistischen Kontexten verwendet wird. Das bringt mich zu einem kleinen Ironie-Exkurs. Man muss nämlich wissen, im Urheberrecht, sowohl in Deutschland, aber auch im Copyright in den USA, gibt es Ausnahmen, die wirklich recht stark sind, die Redefreiheit schützen sollen. Und eine dieser Ausnahmen ist eine Ausnahme für Parodien. Ja, das heißt, wenn jetzt dieser Biz Markie hergegangen wäre und gesagt hätte, ich mache eine Parodie und salopp gesagt verarsche den O'Sullivan-Song, dann hätte er kaum Probleme damit gehabt. Was er aber getan hat, ist, er hat einfach den Song gesampelt in einer Parodie und nicht den Song parodiert. Das war das Problem, weil das darf man nicht. Ja, also deshalb hat er eben dann vor Gericht auch verloren. Und die Folgen dann sind beträchtlich. Inzwischen gibt es Leute, die haben sich die Arbeit gemacht, alle 300 Samples, die die Beastie Boys in dem Paul's Boutique Album verwendet haben, in den 80er Jahren nochmal nachzuchecken und dann eine Schätzung abzugeben, wie viel das kosten würde, die Rechte zu klären, zu heutigen Preisen unter der heutigen Rechtslage. Sie kommen zu der Schätzung, dass trotz Verkäufen von 2,5 Millionen Alben, also das ist schon was, ein insgesamt Verlust übrig bliebe von weiterhin $20 Millionen, wenn man die ganzen Rechte klären wollte. Ich meine, ganz zu schweigen davon, dass so ein Album natürlich niemals produziert werden würde heute, weil wer würde riskieren, so viel Geld für Rechteklärung in die Hand zu nehmen, wenn nicht klar ist, ob ich das Geld auch jemals auf irgendeine Art und Weise wieder reinverdienen kann. Das heißt, man kann irgendwie so sagen, dass das Prinzip, das wir aus der Softwarebranche kennen, was wir dort auch sehr schätzen, Security through Obscurity, eigentlich zu einer Art ästhetischen Prinzip geworden ist durch diese Sampling-Rechtsprechung, weil mehr und mehr Künstlerinnen und Künstler, vor allem im Hip-Hop, dazu übergehen zu sagen, okay, da ich Angst haben muss, dass mein Track verboten wird oder zu teuer wird, wenn ich Samples nehme, die man erkennt, ja, nehme ich lieber Dinge, die niemand kennt und dann sucht man die irgendwo, ja, also eben die irgendwo versteckt sind. Und ich habe da auch mit einem durchaus bekannten Hip-Hop-Künstler darüber gesprochen. Er hat mich aber gebeten, ihn nicht namentlich zu nennen, weil er Angst hat, dann eben abgemahnt zu werden. Er hat mir Folgendes erzählt: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Sample geklärt, nie. Dadurch, dass ich meistens irgendwelche unbekannten Sachen verwende, findet er das in der Regel nur ein Nerd. Ja? Das Problem ist aber, und wir erinnern uns, wenn es um Remix im engeren Sinn geht, dann ist aber die Erkennbarkeit des Samples eigentlich ein Feature. Ja? Wenn ich jetzt aber dazu übergehe, nur noch Dinge zu samplen, die keiner kennt, ja, außer absoluten Remix-Nerds, dann kann ich damit zwar vielleicht sozial mich distinguieren, ja? Ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie kreatives Potenzial verringert, diese Art der Einschränkung, die damit verbunden ist. Ja? Dass man bewusst nur noch auf Praktiken ausweicht, wo keine rechtlichen Konsequenzen drohen. Warum macht sich solche Sorgen auch ein deutschsprachiger Hip-Hop-Künstler? Ich habe vor allem Beispiele jetzt gebracht, die universal gelten aus den USA. Auch in Deutschland gab es zu Sampling Urteile, die auch weit über Sampling hinausreichen. Das bekannteste, das werden einige hier schon mal gehört haben davon, war Metall auf Metall. Und zwar war das eine Auseinandersetzung zwischen Kraftwerk, den Rechteinhabern von Kraftwerk und den Rechteinhabern von dem Album Nur Mir von Sabrina Settler. Und das ging bis zum Bundesgerichtshof und der hat in seiner Entscheidung Metall auf Metall Folgendes geschrieben: Die Kläger behaupten, die Beklagten hätten eine etwa 2 Sekunden lange Rhythmussequenz aus dem Titel Metall auf Metall elektronisch kopiert, gesampelt, und dem Titel Nur Mir in fortlaufender Wiederholung unterlegt. Hören wir uns das auch kurz an. Also das Original. Fun Fact dazu, diese Entscheidung ist nicht entstanden auf Basis des Urheberrechts im engeren Sinne, weil da könnte man wirklich sagen, okay, ob eine 2 Sekunden lange Rhythmussequenz, ob man daran Urheberrechte begründen kann, schwierig, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben etwas, das nennt sich das Leistungsschutzrecht für Tonträgerhersteller. Die meisten hier im Raum werden bei Leistungsschutzrecht an ein schönes neues Gesetz denken, das wir dieses Jahr bekommen haben, aber es gab schon eben lange auch andere Leistungsschutzrechte, eben zum Beispiel eines für Tonträgerhersteller. Man könnte auch sagen, die Einführung eines Leistungsschutzrechts könnte eigentlich vielleicht sogar ein guter Frühindikator irgendwie für den Niedergang eines Geschäftsmodells sein. Also die Leistungsschutzrechte für Tonträgerhersteller gibt es schon länger und auch wenn die Tonträgerhersteller jetzt als solche nicht wirklich eine Zukunftsbranche vielleicht sind, das Leistungsschutzrecht wird die Tonträgerhersteller überleben und auch dann noch den Leuten das Samplen verübeln, die vielleicht Tonträger nur noch aus dem Museum kennen, und zwar deshalb, weil dieses Urteil Metall auf Metall 1 Bestätigung gefunden hat in einem Urteil im vergangenen Jahr, also ganz frisch, 2012, Metall auf Metall 2, wo der BGH entschieden hat, die freie Benutzung ist nach der Rechtsprechung allerdings ausgeschlossen, wenn es möglich ist, die aus dem Tonträger aufgezeichnete Tonfolge selbst einzuspielen. Soll heißen, und da kommt der Schutz der Leistung des Tonträgerherstellers soll da geschützt werden, weil eben, wenn man es eh selber einspielen kann, warum nehme ich dann Sample? Also warum nehme ich die Abkürzung? Auch da wieder, ich nehme es, weil es erkennbar sein soll. Nee, das wird als Bug angesehen. Ja, also mach selbst, nimm nicht ein Sample. Und in diesem Urteil stellt der BGH ab auf den durchschnittlich ausgestatteten und befähigten Musikproduzenten. Das ist sozusagen der, an dem man sich orientiert bei seiner Beurteilung. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Anachronismus, weil heute zwar jeder hier im Raum, der einen Computer hat, samplen kann und jede, aber deshalb noch lange kein durchschnittlich ausgestatteter Musikproduzent ist. Also wieder wird etwas, was eigentlich ein Feature von Remix ist, ja, dass nämlich ich Sampling, dass ich etwas einfach übernehmen und was Neues daraus machen kann, wird als Bug behandelt, wenn man so will, im Urheberrecht. Das mit diesem Selbst-Einspielen führt auch noch zu einer anderen Kuriosität, und zu einer anderen Ungleichbehandlung verschiedener Arten von Remix, wenn man so will, dass bestimmte Formen von Kreativität bestraft werden, die jetzt sozusagen nicht von einem durchschnittlich ausgestatteten Musikproduzenten stammen. Und diese Kuriosität hat etwas mit Heino zu tun.
Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte, musst du die denn färben?
Ja, also das Album haben wahrscheinlich auch die meisten mitbekommen, ist Deutschlands meist kommerziell heruntergeladenes Album. Ja, jetzt, ich bin Österreicher, ich habe damit nichts zu tun. Das Spannende an diesem Album ist aber Folgendes. Heino konnte dieses Album, also es ist ein reines Coveralbum, wo er halt Leute eben von den Songs von den Ärzten, von Rammstein, von Sport von der Stille und so weiter nachsingt. Und er konnte das ohne Nachfragen bei den Rechteinhabern einfach so tun, weil es für Coverversionen eine Regelung gibt. Das heißt, Coverversionen kann ich auch, ohne dass ich einzeln mit den Rechteinhabern das klären muss, erstellen. Ich kann sie nicht nur erstellen, ich kann sie auch kommerziell verwerten. Also auch wenn man darüber streiten kann, ob jetzt, wenn Heino Rammstein singt, das nicht vielleicht eher an einem Remix ist, als an einem Cover im engeren Sinne, ja, ist es so, dass Heino ohne Probleme quasi da viel Geld damit verdienen konnte, aber nicht nur Heino. Auch alle, die er nachgesungen hat, haben damit viel Geld verdient, weil der größte Anteil des, was damit verdient wurde, ja genau an die Komponistinnen und Komponisten abgegeben werden musste. Wenn deshalb auf diesem Cover draufsteht, das verbotene Album, dann ist das ein Hoax. Das Album war überhaupt nicht verboten, das war nur eine Marketinggeschichte, die super bei der Bild-Zeitung reingegangen ist, aber es war absolut legal, was er da gemacht hat. Aber wehe, Heino hätte den Text von Peter Fox Haus am Meer genommen und Haus am See, Entschuldigung, und mit Sonne, mit der Musik von Sonne von Rammstein kombiniert. Dann wäre es nämlich ein Remix gewesen und das wäre dann nicht so einfach möglich gewesen. Dann hätten die Veto einlegen können, dann hätte man die Rechte im Einzelnen klären müssen. Jetzt mag man das im konkreten Fall von Heino begrüßen, dass er das nicht durfte. Im Allgemeinen, ja, halte ich das aber durchaus eher für ein Problem. Und zwar deshalb, und da kommen wir jetzt zum ersten Mal über Musik hinaus, weil Sampling und Remix heute keine rein musikalische Praktik mehr ist. Ein schönes Beispiel dafür ist Kind of Bloop von Andy Bio. Vielleicht kennt ihn jemand, ein US-amerikanischer Blogger, hat auch so eine Art Schmalspur 30C3 organisiert, XOXO-Konferenz und ist ehemaliger Kickstarter-CTO und der hat eine 8-Bit-Version erstellt von Miles Davis, Kind of Blue, vielleicht kennt das jemand, so ein Jazz-Klassiker. Und weil das ein Cover ist, eine 8-Bit-Version, kann er das bis heute auf Amazon auch verkaufen. Ja, weil, wie gesagt, wir wissen, Cover ist erlaubt, auch in den USA. Aber die Probleme haben deshalb in diesem Fall nicht mit der Musik begonnen, sondern er hat nicht nur eine 8-Bit-Version Audio gemacht, sondern er hat auch, also das ist jetzt Kind of Blue, das Cover. Ja, wie immer. Was man hier sieht ist, er hat auch das Cover in 8-Bit nachgebaut. Ja? Und jetzt gibt es aber bei Bildern kein Cover in dem Sinne. Also er hat das Cover gecovert, wie immer. Aber was er gemacht hat ist, und die Frage, die Debatte, die das ausgelöst hat, ist, wo ist die Grenze? Ja? Also wie stark... Wie stark muss ich das ändern, dass es quasi dann irgendwie in den USA unter Fair Use fällt? Also darf ich das letzte noch machen oder ist das dann schon wieder eine Verletzung der Urheberrechte von, wie ist der Typ, der diese eckigen Bilder macht? Mandrian, genau. Sorry, Bewähler. Ein Satz aber zu Fair Use. Also in den USA gab es da halt eine heftige Debatte darüber, ob das nicht Fair Use ist, wenn er so eine 8-Bit-Version von diesem Kind of Blue Cover macht. Fair Use, kurz so als Daumenregel, gibt es eben in Europa nicht. Ich komme gleich darauf nochmal zurück, aber als Daumenregel kann man sich Fair Use so vorstellen. Prinzipiell darf ich mit anderen Werken was machen, solange ich die kommerzielle Verwertung dieser Werke damit nicht übermäßig beeinträchtige. Ja, also das ist recht allgemein formuliert und ob es so eine Beeinträchtigung gibt und ob noch andere Voraussetzungen erfüllt sind, das wird erst vor Gericht geklärt. Und als Proof of Concept, ja, also was man mit so einem Fair Use machen kann, haben die Leute von dem Center for Internet of Society in Stanford, also ich glaube zu der Zeit, wie der Lawrence Lessig noch da war, haben die mit Hilfe von Versatzstücken von Disney-Filmen eine Erklärung von Fair Use gebastelt. Da schauen wir jetzt auch noch mal kurz rein. Vielleicht kennen das auch schon einige, aber es ist eine schöne Erklärung.
What the heck is
fair
used?
Sorry, you mind running that by me again?
What the heck is fair used?
This might sound crazy, but
their
limitations
on copy, right?
Is it possible?
Yes.
Copy, right?
Maybe broken, but it's
slippery.
You
can
borrow
a
small
amount
of copy, right?
Work too.
Gonna let you teach that guy a lesson.
To be believed, there has been a child security breach.
Direct from the land, right here for your very much wish fulfillment.
It is my professional opinion that now is the time.
But how will I know?
If
it's
fair use,
there are
certain rules
that demonstrate
fair
use.
Okay, first of all, it's
the nature
of
the work
borrowed.
Second of all,
it's
the
amount
you
borrowed.
Oh, and there is one more thing.
It has to be something that
doesn't
change
the
original
works
value
in the marketplace.
Ja, also das Schöne an diesem Proof of Concept ist, es ist Fair Use, es zeigt, und es hält auch quasi vor Gericht, man darf das in den USA mit Disney-Videos machen. Das Schlimme ist jetzt, wenn man so will, aber wir haben gesehen, auch bei Andy Bio war nicht so klar, wo da die Grenzen sind. Es ist keineswegs perfekt oder so, das will niemand behaupten. Das Absurde ist nur, in Europa haben wir nicht mal Fair Use. Ja, also in Europa könnte man dieses Video nicht legal machen, ohne dass man die Rechte klärt, weil es in Europa keine allgemeine Ausnahme gibt und weil es keine Regel gibt, die sagt, ich darf kleine Mikroschnipsel aus Filmen nehmen und daraus einen neuen Film basteln. Ja, diese Regel gibt es nicht, es gibt diese Ausnahme nicht, weil in Europa haben wir auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene, einen abschließenden Katalog von Ausnahmebestimmungen, den sogenannten Schrankenkatalog, wo jede einzelne Ausnahme abschließend festgehalten ist. Das heißt, man darf auch in Deutschland nicht sagen, nee, dann machen wir jetzt einfach eine Ausnahme für Video-Mashups. Nein, alles, was nicht in diesem Schrankenkatalog auf europäischer Ebene bereits angelegt ist, darf auch auf nationaler Ebene nicht eingeführt werden. Und das ist natürlich extrem unflexibel. Das heißt, wenn nämlich irgendwie eine neue Praktik entsteht, eine neue Technik kommt, dann ist die einzige Möglichkeit, um dafür eine Ausnahme einzuführen, dass man das europäische Urheberrecht ändert. Und das ist nicht was man mal von heute auf morgen macht. Es ist aber auch so, dass das nicht ganz wirklich gut verstanden wird und in der Alltagspraxis im Internet auch für Probleme sorgt. Das hat man dieses Jahr sehr schön gesehen. Und jetzt zeige ich ein Video, das wahrscheinlich alle hier gesehen haben, weil das war das meistgesehene Video im diesjährigen im deutschen Bundestagswahlkampf. Ich möchte es trotzdem nochmal zeigen, und möchte aber darauf bitten, vielleicht wirklich auf die einzelnen Samples achten, Samples jetzt, Samples, Videoschnipsel, die drin verwendet werden. Und zwar geht es um den Metallmix. Ich weiß auch nicht, warum Metall in der deutschen Remix-Debatte so entscheidend ist. Muss am Weltgeist liegen. Aber wie gesagt, alle, die das schon kennen, nochmal kurz achten, welche Art von Videos da drin verwendet werden.
Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren.
Diese Bundesregierung glaubt, sie könnte damit durchkommen, uns alle einzulullen.
Die FDP kann nur einer besiegen, das ist wir selbst.
Mama! Mama!
that Germany does itself away.
Es ist auch alles nicht so einfach. Da hat man da ein Haus, da hat man da ein Haus.
Genug kann man nie haben.
Das ist ja momentan eine asoziale Marktwirtschaft, keine soziale. Das ist ja das Problem.
Also, den Spot, dass man da immer, das haben wir alle schon gesehen, das gibt es doch gar nicht. Aber warum ist der so schön? Und ich habe auch.
Jetzt können wir weiter diskutieren.
Moment aus. Aber jetzt. Ich bin wirklich so dankbar der IG Metall dafür. Man kann sich gar nicht vorstellen, ich werde in den nächsten 10 Jahren Vorträgen zum Urheberrecht verwenden. Und zwar nicht nur, weil sie ihn gemacht haben. Ja, ich meine, das ist zwar ganz nett, aber ja, wir wissen, IG Metall durchaus die größte Gewerkschaft Deutschlands, eine der größten Gewerkschaften der Welt. Und die haben auch natürlich eine Online-Redaktion und die haben das offiziell über ihren offiziellen IG Metall YouTube-Account geshared, dieses Video. Und irgendwann hat dann jemand die kluge Frage gestellt, wie habt ihr das eigentlich mit den Rechten gemacht? Ja. Und die haben dann natürlich eine Antwort drauf. Wir haben natürlich keine Sonderrechte. Es handelte sich um freies YouTube-Material. Und die YouTube-Nutzungsbedingungen erlauben jedem Nutzer die kostenlose Nutzung, Reproduktion und Herstellung derivativer Werke, inklusive Vorführung auf YouTube. Mehr dazu findest du hier in den YouTube-Terms. Grüße aus der Online-Redaktion. Ja, das Problem ist, dass die Erklärung so falsch ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also jeder Satz. Also wir haben keine, okay, vielleicht außer dem ersten. Aber also die Frage ist, was ist freies YouTube-Material? Ja? Also das ist, Sie meinen damit halt scheinbar Material auf YouTube. Ja? Also gut. Das zweite ist, die Nutzungsbedingungen erlauben jedem Nutzer die kostenlose Nutzung. Das mag sein, aber was ist, wenn nicht die ursprünglichen Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen das Video da draufgeladen haben? Und deshalb habe ich gebeten, darauf zu achten, welche Samples da eingebaut waren. Da waren zum Beispiel Ausschnitte aus öffentlich-rechtlichen Rundfunksendungen drinnen. Und wir wissen ja aus sicherer Quelle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Videos nicht auf YouTube hochlädt, weil er sie nämlich nach 7 Tagen löscht, ja, von seinen Servern. Und garantiert, außer in ganz wenigen Ausnahmefällen, dann, wo sie Creative Commons lizenziert werden, die Videos nicht auf YouTube stehen. Das heißt, irgendwelche anderen haben diese Videos hochgeladen. Weil das muss, ich weiß, weil der arme öffentliche Rundfunk es gezwungen wird, von der doofen Politik das zu löschen. Genau, das ist die korrekte Formulierung. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass einfach ganz viele dieser Videos, die da schön zusammengeschnippelt wurden, die waren quasi nicht von den Rechteinhabern hochgeladen, deshalb konnten sie aber auch gar nicht YouTube die Rechte einräumen und damit YouTube nicht Dritten. Ja, das heißt, es ist nicht möglich, so ein Video, ja, wie es die IG Metall gemacht hat, auf legale Weise zu erstellen und gleichzeitig öffentlich zugänglich machen. Was man kann, das kommt dann auch oft als Gegenargument, man kann so ein Video erstellen und sich zu Hause anschauen. Ja, danke. Das stimmt, also das können Sie. Ja? Also für sich und Ihre 3 Freunde können Sie ein Video machen. Ja? Das verhindert das Urheberrecht nicht. Wenn Sie es aber 20 Freunden zeigen wollen, haben Sie schon ein Problem. Irgendwann hat das die IG Metall erkannt, nämlich unmittelbar nach, wer jetzt dieses Video auf YouTube sucht, auf dem IG Metall Account findet man das hier, das ist nicht verfügbar und das ist nicht von der GEMA gesperrt, sondern die IG Metall hat sich entschieden, das doch nicht mehr zu featuren. Die IG Metall waren aber gar nicht die einzigen, die im Wahlkampf solche Videos gemacht haben. Auch die FDP und die SPD haben zum Beispiel Szenen aus Monty Pythons Life of Brian genommen und neu vertont. War auch ganz witzig. Ich habe da auch persönlich danach gefragt und gebeten, wie es die denn mit dem Rechteklären gehalten haben. Offiziell nie eine Antwort bekommen, zumindest bis jetzt nicht. Aber inoffiziell wurde mir gesagt, natürlich haben die Rechte nicht geklärt, aber Monty Python hat ja auch gesagt, sie haben nichts dagegen und sie monetarisieren ja auch und so weiter. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, ist ein Problem, wenn so witzige Videos nicht gehen und das sind ein paar Leute, die das nicht gut verstehen. Aber also einerseits könnte man umgekehrt auch wieder sehen, wenn nicht mal die Online-Redaktion der IG Metall das hinkriegt, wie soll irgendjemand anderer das hinkriegen? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre aber, und das ist, wenn man sich anschaut, sind das ein paar Verwirrte? Und wenn man jetzt auf YouTube mal anschaut, was da abgeht, ist, dann sieht man, dass sich da eine neue Praktik herausgebildet hat. Und zwar ist das, dass Leute ihre Videos hochladen und dann Dinge dazu schreiben, nämlich sie schreiben dazu No Copyright Intended, teilweise sogar in den Titel, vor allem aber in die Kommentarspalte. Es gibt auch andere Formulierungen, eine der häufigsten ist No Copyright Intended. Also Leute, die machen irgendwelche Remix-Videos oder sonst irgendwas, laden das hoch. Was sie eigentlich meinen, ist nicht No Copyright Intended, sondern No Copyright Infringement Intended. Ja, also ich will weder mir ein Copyright anmaßen, noch will ich Urheberrechte verletzen. Und wenn ich kein Urheberrecht mehr anmaße, hoffen sie, wenn sie es dazu schreiben, dass sie damit irgendwie einer Abmahnung entgehen. Ja, also das ist, und weil das so viele machen, glauben viele Leute scheinbar, dass das wirkt. Also das sind jetzt auch nicht ein paar Verwirrte, sondern das sind alleine nach der Phrase No Copyright Intended, ja, findet man genau nach dieser wörtlichen Phrase 7,3 Millionen Ergebnisse, Stand gestern. Also dazu gibt es noch viele andere Formulierungen. Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit, die irgendwelche rechtlich fragwürdigen Videos hochlädt, nicht mal sowas dazu schreibt, auch wenn sich das mehr und mehr verbreitet. Das Problem ist jetzt aber nicht nur das, dass diese Videos dann da irgendwie hochgeladen werden und das eigentlich nicht egal ist. Das Problem ist, YouTube oder Google im eigentlichen Sinne hat die Ressourcen, um so unfassbar aufwendige Verfahren wie Content-ID zu betreiben und dann eine Monetarisierung von solchen Videos vielleicht sogar zuzulassen, das zu überprüfen, und vor allem hat Google das Geld, sich gegen allfällige Abmahnungen zu verteidigen. Ja? Das Problem ist aber, wenn jetzt jemand auf seinem privaten Blog oder wenn jemand, eine Plattform betreiben würde, die nicht Google gehört, aber wo er Dritten erlauben möchte, auch solche Videos hochzuladen, ja, und nicht die Ressourcen hat, mit denen Google ausgestattet ist, dann hätte er oder sie ein großes Problem damit, wenn er das tun wollte. Also mit anderen Worten, wenn wir ein freies und kreatives Internet wollen, wo es möglich ist, solche IG Metall-Videos oder ähnliche Remixes oder andere Formen, sei es eine 8-Bit-Version von was auch immer, zu machen und dann auf dem privaten Blog hochzustellen, ohne Gefahr zu laufen, dafür abgemahnt zu werden, dann müssen wir uns auch für so Fragen interessieren, wie sie uns in der Recht auf Remix-Kampagne beschäftigen. Und konkret haben wir uns drei Forderungen auf die Fahnen geheftet, die wir verfolgen wollen. Ja? Das erste ist, was wir eigentlich mal wollen, und das ist so der erste Punkt da oben, wir wollen eigentlich so eine Art Fair Use für Europa. Ja, was wir bei uns gar nicht haben, ist eben diese Möglichkeit, eine flexible Weiterentwicklung von urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen und Ausnahmen. Also es geht da vor allem um solche Anwendungsszenarien, wo kein kommerzieller Schaden whatsoever für irgendwelche Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber entsteht, ja, wo aber viel kreatives Potenzial verloren geht, weil Leute Dinge nicht machen, weil sie nicht offiziell teilen können. Ich meine, die IG Metall hat sich drüber getraut. Ja, also wenn Sie jetzt Lehrer oder Hochschullehrer sind wie ich, dann kriegen Sie schnell Probleme mit Ihrer Hochschulleitung, wenn Sie da irgendwelche Sachen machen und die Rechte nicht geklärt haben. Ja? Also dann wird das halt irgendwo versteckt in irgendwelchen internen Servern. Es geht uns dabei nicht darum, dass wir sagen, wir wollen Fair Use 1:1 adaptieren, also wir wollen nicht den Schrankenkatalog wegwerfen und Fair Use einführen. Unser Vorschlag wäre einfach, die bestehenden Schranken so lassen, wie sie sind, und man führt so eine allgemeine Bagatellschranke ein. Also einfach eine Schranke rein, die so allgemein sagt, okay, wenn das kommerziell nicht problematisch ist, dann soll es doch bitte möglich sein. Ja? So salopp formuliert für die Urheberrechtsnerds unter euch, wir haben das auch genauer auch auf dieser Homepage ausgeführt. Uns geht es aber auch, und darauf ziehen so die anderen beiden Dinge ab, uns geht es auch darum, dass Kunstpraktiken, Kulturpraktiken wieder möglich werden, wie sie eben in Paul's Boutique zum Beispiel von den Beastie Boys gemacht wurden. Ja, also, dass wieder möglich ist, 300 Samples zu verwenden in einem Musikalbum. Ja, also, und damit auch vielleicht Geld zu verdienen. Ja, das soll halt auch erlaubt werden, und das soll wieder nicht das Recht im Wege stehen, so ein Album zu produzieren. Ja, also, das fänden wir eigentlich auch ziemlich gut, wenn das wieder möglich wäre. Nicht nur, weil es technisch erlaubt ist, technisch machbar ist, sondern weil es einfach kulturell eine Bereicherung darstellen könnte. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, um das umzusetzen, müsste man wirklich auf europäischer Ebene ansetzen. Das heißt, und wir kümmern uns da vor allem die ganze Initiative richtet sich in erster Linie an europäische Politikerinnen und Politiker. Wir sind da, glaube ich, zeitlich ganz gut unterwegs. Wir wollten auch einmal nicht hinten nachhinken. Ja, das war eine der Hauptüberlegungen dieser Initiative. Es steht jetzt gerade eine Evaluation der europäischen Urheberrechtslinie an. Es gibt auch gerade eine Konsultation zum Copyright von der EU-Kommission, wo wir uns einbringen. Und das Ziel wäre halt mal mit einer Forderung eben nach so einem Recht auf Remix proaktiv reinzugehen und nicht erst dann dagegen zu schreien, wenn nichts in der Richtung drin ist. Deshalb haben wir auch da schon möglichst früh damit gestartet. Das heißt jetzt nicht, dass man in Deutschland zum Beispiel gar nichts machen kann. Ein Punkt, wo wir sagen würden, das ließe sich auch sofort in Deutschland umsetzen, wäre eine Flexibilisierung und Erweiterung im Bereich der Zitatrechte. Es gibt ja jetzt bereits die Möglichkeit, man könnte sagen, was ist ein Sample? Ein Sample ist ein Musikzitat. Ja? Und wenn man einfach sagen würde, Zitat kann sich nicht nur auf Text beziehen, sondern auch auf andere Formen. Und ich kann kleine Stücke zitieren und einbauen in neue Werke unter Angabe der Quelle. Ja? Dann könnte man das im Rahmen des Zitatrechts lösen und man hätte damit ganz viele Fälle von heute illegalen, wenn man so will, Remixes auf einen Schlag legalisiert und könnte hier bereits auf nationaler Ebene etwas tun. Dafür setzen wir uns ein. Wie gesagt, für die Urheberrechtsnerds unter euch, da gibt es auf rechtaufremix.org mehr Infos dazu. Weil es eben auf europäischer Ebene sich richtet, gibt es das Ganze auch auf Englisch. Und weil uns aber bewusst ist, dass wir uns mit dieser ganzen Kiste vor allem auch an Leute richten, die jetzt nicht hier bei dem Kongress sind, sondern weil wir eigentlich Leute überzeugen müssen, die finden, aber das ist doch alles Müll, was da im Internet ist und überhaupt und YouTube sowieso nur Amateurzeug, haben wir uns entschieden, wir wollen auch noch andere Dinge machen. Wir wollen eigentlich die Leute überzeugen, die finden, okay, Kunst und Kultur, das ist doch das, was es im Museum gibt. Und was nicht im Museum ist, ist keine Kunst und Kultur umgekehrt. Und das wollen wir lösen. Und da wird jetzt der Mo Jacobs, der eigentlich für das ganze Artwork hinter der ganzen Initiative verantwortlich ist, jetzt noch ein paar Minuten drüber was erzählen.
So, hallo. Ja, Leon hat es vorhin schon angedeutet, ich mache im Rahmen von Recht auf Remix meine Masterarbeit. Ich studiere interaktive Mediensysteme. muss dementsprechend natürlich auch einen theoretischen Teil für meine Masterthesis erarbeiten. Und das habe ich dann konkret auf das Museum gemünzt. Das ist also ein zentraler Teil meiner Masterarbeit. Neben dem ganzen Designteil ist eben Konzeption für das Museum. Und in dem Museum werden wir Remix-Geschichte und Remix-Theorie und all die Dinge, die wir heute schon gehört haben, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und um das tun zu können, brauchten wir natürlich Leute, die sich damit gut genug auskennen und haben 5 Kuratorinnen und Kuratoren gefunden, namentlich Georg Fischer für den Bereich Musik, Susanne Regener für visuelle Medienkultur, Till Kreuzer für den Bereich Recht, Dirk von Gehlen für Memes und Internetkultur und Katharina Meyer so Crossover. Und als wir die dann hatten und ein bisschen wussten, um was wird es gehen, lag der Ball dann bei mir und ich musste mich erstmal mit der Frage auseinandersetzen, Museum im Web. Ich muss dazu sagen, ich habe Kollegen, die mit Museumsgestaltung im eigentlichen Sinn arbeiten. Und einer davon hat mich total schräg angeschaut, dass ich das gesagt, Museum im Web ist totaler Scheiß, weil Museum heißt, das ist was, wo man sich Originale anschaut. Also weil, man geht ja auch nicht auf die Website vom Louvre. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Dann habe ich mir erstmal angeschaut, naja, was gibt es denn überhaupt für Museen im Web? Da findet man relativ wenig, weil wenn man irgendwie Webmuseum oder Online-Museum oder sowas googelt, findet man total viel Webseiten von echten Museen. Das ist aber ja nicht das, was wir machen wollen. Ich habe mich ein bisschen dann damit beschäftigt, gibt es denn überhaupt Museen die, oder Ausstellungen, wie auch immer man das nennen möchte, die nur im Web stattfinden? Und habe ein paar gefunden, die werde ich jetzt nicht alle zeigen, aber die fallen immer in eine von 2 Kategorien. Die eine Kategorie ist toller Inhalt, total unübersichtlich, schlecht aufbereitet, was auch immer. Oder, finde ich fast noch schlimmer, die andere Kategorie sieht ganz nett aus, aber kein Inhalt. Das ist das gesamte Exponat zum Thema Hacking. Und dieser More-Button da unten führt einen auf den englischen Wikipedia-Eintrag zum Thema Hacking. Gut, das war so ein bisschen enttäuschend, weil ich natürlich hoffte, dass ich mich da quasi, dass ich aus, gut, man kann aus Fehlern natürlich lernen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir Literatur besorgt zu Ausstellungsgestaltung in Museen. Da gibt es ein bisschen was, nicht ausführlich, aber ein bisschen was geht immer. Und habe mir angeschaut, na gut, wie funktioniert denn eine richtige Ausstellung? Und da gibt es so Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, wie Laufwege, Beleuchtung, Raumaufteilung, Narration und so weiter. Und ich habe dann mal, das gehe ich jetzt nicht durch, habe dann mal so einen riesen Flowchart aufgemacht und habe gesagt, okay, so funktioniert eine richtige Ausstellung und was sind geeignete, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Metaphern, um das im Browser abzubilden. Und dann dieser ganz rechte Arm, wie würde ich das konkret für das Remix-Museum umsetzen. Wichtig dabei war mir, dass, weil auch der Vorschlag irgendwann mal von irgendwem kam, ja, das wäre doch geil, wenn man da so 3D durchlaufen könnte. Nein, das ist nicht geil. Das, diese Virtual, danke. Also wichtig ist, dass man einfach ein bisschen, dass ich ein bisschen schaue, dass diese Museumsmetaphern nicht überstrapaziert werden. Und natürlich sollen die Stärken von beiden Formaten da reinkommen, also echtes Museum und echte Website. Da ist dann ein Konzept entstanden, das ich jetzt auch nicht besonders erklären möchte, wo ich aber es geschafft habe, glaube ich, hoffe ich, das muss ich jetzt noch zu Papier bringen, so Fragen wie Raumaufteilung, Laufwege, Objektgruppen, Positionierung, Beleuchtung in Designfragen, die im Browser stattfinden, umzusetzen. Zeitgleich habe ich auch schon mit einem Prototypen angefangen. Da gibt es jetzt nur den Screenshot und das ist auch der einzige von, nee, stimmt, wir haben noch einen Screenshot, aber das ist noch nicht besonders weit, aber es war so der Beginn, das mal schon mal so zu prototypen eben. So ungefähr wird das dann aussehen. Ja, wir haben momentan, ich habe einige Exponate von den Kuratoren schon bekommen, habe mir da mal ein beliebiges rausgepickt und ja, ist noch nicht öffentlich zugänglich, aber spätestens am 5.5., 5. Mai, oder? Das ist der Tag vor der Republika, wird in Berlin ein Launch-Event stattfinden für das Museum. Und nähere Infos dazu haben wir auch noch nicht. Surprise! Aber es wird ein Launch-Event geben. Wer schon mal in einem Museum war, Hand hoch. So ein echtes. Gut. Wer schon mal in einem Museum war, dem wird auffallen, dass Museumsgestalter gerne zum Ende einer Führung, also nicht einer Führung, sondern zum Ende eines Museumsbesuchs noch irgendeine Art von Interaktion bieten. Im schlimmsten Fall ist das ein Gästebuch, in das man sich einträgt. Im besten Fall ist das irgendwie, ich habe schon alles Mögliche gesehen, dass man irgendwie eine Zeichnung anfertigen kann, die an eine Wand kleben kann oder was auch immer, dass die Besucher dann zum Schluss tätig werden. Das ist auch Teil eines museumsdidaktischen Konzepts oft. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was könnte man da machen? Und dann haben wir uns gedacht, naja klar, die Leute sollen jetzt aktiv werden, was remixen. Auch das kann ich leider noch nicht online stellen, dass ihr da schon rumspielen könnt damit. Aber das ist, ich habe da so ein Proof of Concept schon gemacht. Das wird so funktionieren, dass man zwei Videos, respektive Audio-Video oder nur Audio kombinieren kann. Von YouTube, Vimeo oder Soundcloud sind momentan die mir vorschweben. Ich kann die einfach zusammensetzen, ich kann bei beiden eine Startzeit definieren und die laufen dann zeitgleich los und so entstehen Remixe und weil das natürlich auch keine neue Idee ist, weil everything is a remix, das kann man jetzt schon machen auf youtubedoubler.com, das macht nur in Neuland nicht so viel Spaß, weil irgendwie die ganzen Sachen, die schon eingestellt wurden, immer mindestens ein Video GEMA gesperrt ist. Aber gut, kann man sich mal anschauen. Das wird es auf jeden Fall geben. Was man jetzt schon machen kann, ist, wenn man bei uns auf der Website die Petition zeichnet, rufen wir dazu auf, den jeweiligen Lieblingsremix der Zeichnerin oder des Zeichners einzutragen. Das kann jeder beliebige Link sein, YouTube oder nicht, völlig egal. Und die sammeln wir und da wird es irgendwann mal einen Remix Award geben. Und das kann man sich dann auch schon anschauen, was andere Leute da eingereicht haben auf der Award-Seite. Vorsicht, totaler Zeitfresser, also da kann man irgendwie, weiß ich nicht, Tage wahrscheinlich drauf verbringen mittlerweile. Und ja, das war's dazu.
Fragen? 10 Minuten haben wir. Gibt's Fragen? Also
Ihr merkt, wir haben auch versucht, das didaktische Konzept einzuhalten und euch zum Abschluss, wie beim Museumsbesuch, aufzufordern, da eure Lieblingsremixes einzureichen. Ja? Also das war der Plan. Gibt es irgendwelche... Genau.
Jo, Frage. Ich bin meinerseits ja irgendwie seit 18 Jahren im künstlerischen Business im Netz unterwegs. Musste leider sagen, es ist wirklich... Sorry, ich sage es jetzt ganz direkt, so wie es ist. Vielleicht das schlechteste Research, den ich jemals mitbekommen habe. Mhm. Es gibt sicherlich 50 sehr veritable Online-Museen. Das erste Online-Museum ist entstanden Minimum im Jahre 1994. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Online-Collection des Whitney Museums of American Art ist eine sehr wichtige. Es gibt ganz viele. Mhm. Es gibt viele private Kollektionen, also Collections, die online nicht nur verfügbar sind, und das ist seriöses Zeug, das ist auch nicht irgendwie schlecht gemacht. Ich weiß nicht, wo du researched hast, aber das ist einfach vollkommen falsch. Ich bin ja sowas von vom Fach, das ist einfach nicht korrekt, was du das machst. Ja? Das sorry, ja. Wer auch immer dich da beraten hat, hat offensichtlich null blassen Schimmer. Ist traurig, ist einfach traurig.
Naja, beraten.
Und das andere ist, sorry, naja, werde ich niemanden beraten, noch blöder.
Lern erstmal Feedback regeln, bevor du hier Kommentare hast.
Ja, danke. Und das Zweite ist, ist jetzt mehr eine Frage, und zwar, ihr habt jetzt vorher irgendwie geredet, viel irgendwie, und ich verstehe also den Approach, da jetzt den rechtlichen. Ich persönlich habe keine Probleme jemals gehabt mit visuellem Remix, aufgrund des Rechts irgendwie Freiheit der Kunst. Und ich meine jetzt nicht im Banalen, sondern auch wirklich, wenn es dann darum geht, Sachen wirklich schlussendlich wo einfach wohin zu verkaufen und so weiter, wo auch wirklich es juristisch auch geprüft wird, jetzt nicht nur so banal hin und her gesagt. Ich meine es jetzt, es ist so Rechtspraxis in der visuellen Remix-Branche, wo es jetzt nicht kommerziell ist, sondern mehr künstlerisch, ist es ja überhaupt kein Problem. Und was ich jetzt nicht ganz dabei verstehe, ist, ihr habt viel gesprochen über eigentlich eine kommerzielle Kultur, die darauf basiert, dass man Geld verdient mit Copyrights, die dann gleichzeitig irgendwie einfordert, dass man das Copyright aber von anderen gleichzeitig ignorieren kann, aber dann trotzdem wieder damit Geld verdient. Ich meine, ich persönlich bin nicht Copywriter. Alles, was wir machen, ist Copyleft. Ja? Aber das verstehe ich nicht ganz, diesen Ansatz. Ja?
Was ist denn deine Frage?
Das war gar meine Frage. Inwiefern das jetzt zusammenstimmt, dass man sagt, man redet über eine Branche, die mit Copyright Geld verdient und gleichzeitig will man aber nicht, dass Copyright so besteht. Das kapiere ich nicht.
Darf ich erst auf die erste Sache antworten?
Ja.
Wenn ihr das... vielleicht habe ich es auch vergessen dazu zu sagen, mir ging es mehr um Museen im Sinne von, oder Museen, die einen Sachverhalt darstellen, also zum Beispiel historische Museen oder was auch immer, mir ging es weniger um Kunstgalerien.
Also ich rede nicht von sowas, ich rede von allem, tut mir leid, ist einfach falsch, sorry, aber egal.
Nee, wir nehmen gerne die Beispiele und Anregungen auf.
Also wenn du danach noch Zeit hast, würde mich interessieren, wenn du mir einfach...
Ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, kann ich fragen. Aber wurscht, gib mir die Antwort machen. Lieber auf das andere.
Wir nehmen jetzt das Mikrofon 2.
Ja, danke. Eine Anmerkung, zwei Fragen ganz kurz. Also erstmal danke, dass The Gems gezeigt wurden, später The KLF, The King of Low Frequenz, die ja eine tollen Kunstaktion 1 Million britische Pfund mal verbrannt haben. Erste Frage, meine Commodore-Disketten, die sind kopiert worden und diese Kopien sind verjährt, also diese illegalen Kopien. Wie ist es, wenn ich diese Kopie, also diese Datenträger, die ja dann verjährt sind, nochmal weiter kopiere? Das ist die erste Frage. Und das Zweite ist, inwiefern es gibt ja in Nordeuropa die Kopisten, die das Ganze, weil halt, wenn die Natur sich reproduziert oder Kinder Sprache lernen, das ist ja dann auch, dass das dann auch übernommen wird, inwiefern dann das ein religiöser Akt des Kopierens, also unter das Religionsgesetz fällt. Diese zwei Sachen bitte.
Ja, also zwei Dinge.
Ich brauche noch eine E-Mail-Adresse. Nicht gehen.
Also das mit dem Verjähren ist nicht so einfach, weil die urheberrechtlichen Schutzfristen sehr lang sind. Also mich wundert, dass das verjährt sein soll bei einer Commodore-Diskette.
Nee, der Akt des Kopierens ist, also dieses Akt des illegalen Kopierens ist verjährt.
Okay, ja, aber das Problem, worum es uns ja immer geht, ist, wenn ich heute etwas neu zusammen remixe oder wie auch immer, kann ich es nicht zugänglich machen auf einer öffentlichen Webseite, in einer öffentlichen Plattform, ohne dass ich damit eine Abmahngefahr quasi mir einhandle. Und das habe ich auch dann noch. Also wenn der Akt des Kopierens auch alt ist, Das Problem ist, das Wiederzugänglichmachen. Das ist ja das Problem. Die öffentliche Zugänglichmachung im Internet, das ist das, für das man abgemahnt werden kann. Und die Handlung setzt du ja quasi dann jetzt gerade, wenn du die öffentlich machst. Also das ist das eine Problem. Und die andere Geschichte, was die Religion der Kopisten betrifft, ich würde mal sagen, da kommt es immer zu einer Güterabwägung bei Grundrechten. Es gibt das Grundrecht auf Eigentum und das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Ich wage jetzt die Prognose, ja, dass beim EuGH oder auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechts in dem Fall Eigentum und Religionsfreiheit sticht. Ist meine Prognose.
Ja, da möchte ich nur kurz sagen, ich bin da schon mit dem Grundgesetz ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich als Psychiatrie-Erfahrener sowohl die Abwägung unter Freiheit und die Selbstgefährdung dann trotzdem das Recht auf Freiheit eingeschränkt wurde und ich dann zu meiner eigenen Sicherheit inhaftiert wurde. Also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit diesen doppelten Sachen, die da so aus solche Grundgesetze ergeben.
Gut. Okay. Wir haben auch eine Frage aus dem Internet.
Okay. Ja, und zwar zum Zusammenhang mit den unbekannten oder unknown samples. Es ist ja so, dass Suchmaschinen immer besser werden und zukünftig auch Musik durchsuchen werden können. Ist es bekannt, ob da schon irgendwann einmal Klagen oder Abmahnungen ausgesprochen wurden auf Grundlage von...
Ja, es ist auch da, man kann sagen, Paul's Boutique ist eigentlich für alles ein super Beispiel, auch dafür. Und zwar ist es so, Paul's Boutique hat ja eigentlich sogar, da hat man die Samples ja sogar geklärt, diese 300, aber eben noch unter einer anderen Rechtslage. Und das Spannende war eben, dass bei manchen Samples das nicht so der Fall war und es quasi 2012, wenn ich richtig informiert bin, sogar wirklich dann den Versuch gegeben hat, von einzelnen Rechteinhabern von diesen 300 Samples nachträglich jetzt doch noch Royalties einzufordern zu höheren Preisen von den Beastie Boys. Also, wenn das durch, ich glaube, es ist noch nicht entschieden, ich bin aber nicht ganz sicher. Natürlich, das wäre auch ein schönes neues Abmahn-Geschäftsmodell, wenn das aufgehen würde, dass man quasi altgesampelte Werke sucht und dann jetzt dafür nachträglich noch irgendwie versucht, was rauszuschlagen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das die Gerichte zumindest in den USA nicht so locker durchgehen lassen würden.
Also eine Sache, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, soweit ich mich erinnern kann, hat der New Yorker Produzent RJD2 die Website whosampled.com gebeten, das rauszunehmen, weil er das fürchtet, dass das passiert.
Genau.
Da gibt es auch ein tolles Buch dazu von Michael Raymond, der Incommunicado und dieses Geschäftsmodell direkt beschrieben hat in diesem Buch. Weitere Fragen? Du musst zum Mikrofon laufen, damit auch der Stream dich versteht. Mikrofon 1 wäre das dann.
Ja, guten Tag erstmal. Also es ist irgendwie gerade die Frage aufgetreten, ob es da Abmahnungen gab bezüglich irgendwelchen Samples oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also aufgrund beispielsweise von Fingerprinting, YouTube beispielsweise macht das intensiv. Die stellen irgendwelche Fingerprints von irgendwelchen hochgeladenen Songs und überprüfen dann halt, ob die sich mit den Fingerprints von irgendwelchen Songs in der Datenbank halt eben decken. Mir ist das selber mal passiert, allerdings bei einem von mir selber produzierten Song, den ich unter Creative Commons irgendwie mal veröffentlicht habe, wo ich dann angeschrieben wurde, dass es sich doch da um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Das war nicht der Fall. Es hat also jemand tatsächlich meinen Creative Commons Song unter einer anderen ID verkauft auf Amazon und Mediamarkt. Den haben wir dann angeschrieben und der hat dann relativ schnell die Verkäufe gestoppt. Das war also unproblematisch. Ist denn irgendwie bekannt, ob das aufgrund von Samples jetzt schon passiert ist? Weil, also aufgrund von kompletten Songs, von den Fingerprints von kompletten Songs, ist das bereits gang und gäbe. Das passiert ständig. Und da schreibt YouTube die Leute halt immer auch an. Ist das bekannt, dass das irgendwie aufgrund von Samples passiert ist?
Also die Content-ID erkennt auch Samples. Also wenn quasi Versatzstücke von Werken, auch nur Teile davon verwendet werden, ist das Content-ID-Verfahren prinzipiell in der Lage, das auch zu erkennen und dafür auch dann zum Beispiel Monetarisierung vorzuschlagen. Das ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell von YouTube. Abmahnungen für Individuen deshalb passieren aber selten, weil eben derzeit das alles noch sich meistens an die Plattformen richtet.
Ja, aber ich meine, okay, danke schön. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Könnt ihr das dann später einfach hier vorne oder genau an der Seite klären?
Danke. Danke.